Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie fahren wir weiter? Jetzt um 8:56 an diesem 31. Mai. Mit Kontext, wo es traditionsgemäß am letzten Tag im Monat um Sachbücher geht. Um Bücher, die eine neue Sicht auf die schon nicht mehr so neue Finanzkrise werfen. Um Bücher, die eine düstere Prognose aufstellen zur gesellschaftlichen Verblödung. Und um eine kritische Analyse der Mütter, die beruflich zu wenig wollen. Das Sachbuchtrio, darüber diskutiert es heute. Das Gespräch leitet Cornelia Kasis.
Drei neue Bücher, drei Themen. Erstens Schulden, die ersten 5000 Jahre, geschrieben von David Gräber, ausgewählt von Christoph Keller. Ein Buch über Schulden, kein Wunder, wir sind ja mittendrin in der Schuldenkrise. Aber das mit den 5000 Jahren, das irritiert. Christoph Keller, ein PR-Gag oder ein erhellender Blick in die ferne Vergangenheit?
Ja, es ist ein erhellender Blick in die ferne Vergangenheit, kein PR-Gag, denn der Autor ist Anthropologe und er geht bei der Untersuchung dessen, was eigentlich Schulden sind, ganz weit zurück in die Vergangenheit und untersucht mal ganz fundamental, wann das denn eigentlich begonnen hat. Insofern 5000 Jahre zurück, durchaus gerechtfertigt.
Mehr über Gräbers allseits hochgelobte Analyse ungefähr in einer guten Viertelstunde. Macho-Mamas, so titelt das Sachbuch von Nicole Althaus und Michelle Binswanger. Im Untertitel, warum Mütter im Job mehr wollen sollen. Sabine Bitter, Sie haben das Buch ausgewählt. Sagen Sie uns doch, was die Mütter im Job wollen sollen.
Ich habe das Buch ausgewählt, weil es Anstöße gibt, über die Rolle von Frauen nachzudenken, die Kinder haben und zugleich erwerbstätig sind. Die Titel finde ich persönlich nicht so glücklich gewählt. Trotzdem ist das Buch interessant. Es ist in der Schweiz besonders wichtig, sich damit zu befassen. Die Erwerbsquote von Frauen ist mittlerweile höher als in anderen europäischen Ländern, also höher auch als in Deutschland zum Beispiel. Und die öffentliche Infrastruktur zur Kinderbetreuung ist ja bekanntlich, gelinde gesagt, eher knapp ausfallend. Also so könnte man den Autorinnen auch die These entgegenhalten, Mütter können im Job gar nicht mehr wollen. Im Mittelpunkt steht bei Ihnen aber die Frage, warum Frauen, die ein emanzipiertes Leben geführt haben, dieses aufgeben dann, wenn Kinder kommen.
Mehr zu Fragen von Gleichstellung und Mutterschaft in der Mitte dieser Sendung. Nun geht es erstmal um die Stunde der Dilettanten. Wie wir uns verschaukeln lassen, ist im Untertitel zu lesen. Angelika Schett, wen genau hat der Essayist Thomas Ritschl denn im Blick, wenn er von Dilettanten spricht? Denn beim Wort genommen ist Dilettant ja einfach ein sich ergötzender, ein Laie, ein Amateur, also auch ein Liebhaber.
Ja, und gegen diese hat er natürlich überhaupt nichts. Also wenn jemand in einer Sache aufgeht als Laie, so soll er sich daran erfreuen und ruhig dilettieren. Nein, Ritschl wendet sich gegen Dilettanten, die das Sagen haben. Denn dann sieht es schon sehr viel düsterer aus. Also zum Beispiel, wenn Banker spekulieren, Regierende den Rettungsschirm aufspannen, in der Gesundheits- oder Bildungspolitik eine Reform die andere ablöst, aber eigentlich keiner mehr richtig überblickt, was da passiert, dann wird es gefährlich mit den Dilettanten. Sie tun so, als seien sie Herr der Dinge, mit einer Hybris, so der Autor, die gehöre geradezu zu ihrem Charakter. Sie trauten sich einfach zu viel zu. Und der Dilettant schrumpfe alles, womit er sich befasst, auf das Maß seiner eigenen Vorstellungskraft. Und das Wissen um weitere Zusammenhänge oder alles, was so kompliziert zu werden scheint, findet er überflüssig, wenn nicht gar hinderlich.
Das klingt ja nach düsterer Gesellschaftsanalyse, bei der wir alle irgendwie munter oder halbmunter dabei sind und uns, so der Autor, eben verschaukeln lassen. Wie geht Thomas Ritschl denn vor in seinem Buch?
Also zuerst mal zum Verschaukeln im Untertitel. Das gibt so eine saloppe Spur vor, die im Buch so nicht eingehalten wird. Ich könnte mir vorstellen, der Verlag fand das ganz gut, weil das so ansprechend ist. Denn Ritschl ist ein promovierter Kulturwissenschaftler und das merkt man, wenn man das Buch liest. Meistens im Guten, manchmal auch im Schlechten. Ich konzentriere mich auf das Gute, denn sonst wäre es ja doof, das Buch hier vorzustellen. Wichtig sei es zuerst mal zu zweifeln, so Ritschl. Denn dieser Zweifel komme immerhin aus einem Wissen, den Fachleute und Intellektuelle hätten. Aber der Dilettant sei vom Zweifel eigentlich nie angefochten. Er sei geschützt vom Nichtwissen und ertrage so seinen Mangel ahnungslos. Nur wenn er ertappt wird, dann ist der Dilettant aggressiv und offensiv. Und das Buch ist mit ganz vielen Beispielen unterlegt. Natürlich mehr aus dem deutschen Raum, aber das kann man ja vielleicht auch für dieses Land hier extrapolieren, was das so heißen kann. Also in dem Fall ist es jetzt der einstige deutsche Außenminister Joschka Fischer. Der hat nämlich mal öffentlich geprahlt, also mit Kultur habe er nichts am Hut. So war richtig stolz drauf. Und Karl Theodor zu Guttenberg, den wir ja auch alle im Kopf haben, der schicke Typ mit glamouröser Gattin, da stört sich Rietzel gar nicht daran, dass der die Doktorarbeit mehr oder weniger abgepinnt hat. Nein, er sagt, der Guttenberg hielt sich selber für begnadet und konnte damit durchsetzen, dass er auch als ein solcher galt. Und selbst seine fachliche Ausweis, der war gar nicht so gut. Aber man wollte sich das einfach nicht eingestehen und hat einfach gesagt, der war gut. Also explizit schreibt Rietzel, man wollte sich diesen schönen, sexy Mann nicht kaputt machen lassen. Und er zitiert Max Weber, der bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also so ganz neu scheint das Phänomen nicht zu sein, mit Blick auf die Industriegesellschaft gewarnt hatte vor dem Auftritt der von ihm sogenannten letzten Menschen. Zitat, Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz, die sich vor allem auf materiellen Zugewinn stützen. Dilettantismus als Grundzug einer Spaßgesellschaft, fragt man da. Auch Rietzel fragt das. Und dann kommt er natürlich, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie man das findet. Also Wetten, das findet er auch doof. Also die Medien, die ganz viel Folie bieten für das Dumme. Es sei eben bei Wetten, das die perfektionierte Darbietung des Sinnlosen. Dschungelcamp, wo man sich nach Kräften blamiert. Die singende Lena in Deutschland, die da ihren Grand Prix einheimste, obwohl sie weder Englisch konnte noch singen. Aber das alles erfreue sich einer großen Beliebtheit, weil viele meinen, etwas zu können, was nicht der Fall ist. Und daran kann man sich eben auch als Publikum mit erfreuen. Könnte man harmlos finden, aber wo es wirklich dann schlimm wird, ist in der Politik. Da steigen die Sympathiewerte, so der Autor, mit sinkender Kompetenz. Beispiel für ihn ist der verstorbene österreichische Jörg Haider, der jetzt mal unabhängig von seinen schlimmen sonstigen Anschauungen Beifall von den Wählern bekam, obwohl seine wirtschaftspolitischen Eskapaden die Republik Österreich Milliarden kosteten. Was will Rietzel sagen? Dilettanten sind die Heroen unserer Tage, die Helden einer leistungsmüden Gesellschaft. Und er fragt, was bedeutet diese Allianz der Amateure für die politische Zukunft? Wie verträgt sie sich mit Bildung und Demokratie? Und inwieweit wurden die Wirtschaftskrisen durch Dilettantismus verursacht? Haben die Banker, die sie maßgeblich verursachten, nicht nur im Rahmen dessen gehandelt, was sie sich vorstellen wollten? Zuerst haben sie uns ja auch mit ihrer Zockerei fasziniert. Nun sind wir entgeistert.
Sie haben ganz klar gesagt zu Beginn, Angelika Schett, dass Sie jetzt sich mal auf das Gute konzentrieren, weil sonst das alles jetzt hier keinen Sinn macht. Aber da klang auch ein bisschen Kritik mit. Wo würden Sie sagen, trifft Rietzel nicht ganz?
Also zum einen, finde ich, verwechselt er manchmal Ideologie mit Dilettantismus. Und da, wo es mir wirklich nicht so wohl war, also es ist auch ein kleiner Dünkel in seinem Buch, aber das, finde ich, macht nichts. Er darf trotzdem auf die Dilettanten in seiner Fasson einhauen. Aber wenn es um den Nationalsozialismus geht, da ist ja nun einfach die Geschichte, Hitler kann man sehr gut als Blender einsetzen, als Dilettant absolut, da hat er auch recht. Der lebte ja wirklich aus, was er nicht konnte. Also ohne Sachverstand konnte der seinen Ehrgeiz befriedigen, übte Macht um ihrer selbst willen aus. Das alles stimmt, aber die Rolle der Intellektuellen oder Geistesleute, die überhaupt keine Dilettanten waren in dieser Zeit, war ja äußerst betrüblich. Also die sind ja mitgegangen und haben nicht aufgrund ihres Wissens dagegen opponiert. Und das zeigt ja bedauerlich auch, dass Bildung überhaupt kein Schutz ist.
Wenn Sie jetzt ein Beispiel aus der Vergangenheit nehmen, Angelika Schett, und wenn wir dieser These von Rietzel folgen, dass wir quasi von Dilettanten umzingelt sein, wird sich ja auch die Frage stellen, welche Folgen, politische Folgen das heute hat. Sagt er dazu was?
Ja, also im Prinzip kann man sagen, dass so wie er es darstellt, dass es mit einem Kulturverlust einhergeht, der leicht Schlimmeres nach sich ziehen könnte, weil er zu moralischer Enthemmung führe, so seine These. Denn auch was den Bürgern anfangs des letzten Jahrhunderts in den 20er Jahren lächerlich und dumm vorkam, nämlich diese ganze Geschichte politisch und so, hat sich ja nachher als äußerst verheerend erwiesen. Und dass wir auch heute nicht mehr in der Lage sind, wirklich ernst zu nehmen, wo die Bedrohungen sind, weil uns die Kriterien fehlen.
Verstehe ich das richtig? Es gibt einen seltsamen Pakt zwischen den öffentlich auftretenden Dilettanten und den Konsumenten dieses Dilettantismus, die eigentlich auch nur Dilettantismus sehen oder hören wollen.
Das kann man absolut unterstreichen. Das ist genau auch, was Rietsche sagt. Da spielt man sich gegenseitig in die Hände. Wir haben also so quasi auch unter anderem mit den Medien, mit den Politikern und so eine Folie, die uns auch gut tut, die wir auch alle Dilettanten sind. Und wir fühlen uns auch nicht in Frage gestellt durch diese Leute, die da immer so auftreten. Also wir spielen uns gegenseitig in die Hände. Es wäre viel komplizierter für uns, wenn wir in die kritische Position gehen müssten, denn die können wir irgendwie nicht mehr.
Aber die Welt ist ja so, so komplex und es ist gar nicht mehr möglich, nicht dilettantisch zu sein. Zeigt Rietsche denn Verständnis für den Zusammenhang von hochkomplexer Gesellschaft und der Notwendigkeit, einfach auch ein Stück weit zu glauben oder sich auf Komplexitätsreduktion zu vertrauen und zu denken, ja, wenigstens diesen Grundgedanken zu diesem Sachgebiet habe ich verstanden?
Also ich glaube, das würde er jetzt doch sehr ablehnen. Also zum Beispiel Helmut Kohl, der die deutsche Einheit herbeiführte, da sagt Rietsche, Kohl war Historiker, das konnte er irgendwie überblicken. Aber die Einführung des Euro konnte er nicht überblicken. Also insofern hat er da dilettantisch gearbeitet. Also er verlässt sich schon auf den Sachverstand und auf all die, die man befragen muss, um ein Problem anzugehen oder etwas Neues einzuführen und nicht nach dem Motto, ach, gucken wir einfach mal, was die Zukunft bringt und machen das. Dann lieber zögern und zweifeln.
Noch einmal die Angaben zum Buch, wozu eigentlich diese Ermutigung zum Zögern und Zweifeln. Thomas Rietschel, Die Stunde der Dilettanten, wie wir uns verschaukeln lassen, erschienen im Zollner Verlag. Danke, Angelika Schett. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und da beschäftigen uns nun die Macho-Mamas. Sabine, bitte, Sie haben es schon deutlich gemacht, es geht spezifisch um Mütteremanzipation. Geschrieben haben dieses Buch zwei Schweizer Journalistinnen, Nicole Althaus und Michelle Binswanger. Beide sind erfolgreiche Berufsfrauen. Im Jahre 2010 wurden sie zu den Journalistinnen des Jahres gekürt. Beide sind auch Mütter. Wie gehen Sie diese Vereinbarkeitsfrage denn in Ihrem Buch an?
Sie bewegen sich im Buch passend zum Thema in zwei Sphären. Logischerweise, Sie thematisieren, was mit Frauen geschieht, wenn sie Kinder bekommen, was im Job passiert, was zu Hause. Sie sagen, am Arbeitsplatz würden die Mütter oft unsichtbar, sie würden links liegen gelassen, wenn es um anspruchsvolle Weiterbildungen oder um Karrieren geht. Jede vierte Frau, so auch ein paar Fakten in diesem Buch, ist in ihrem Job in der Schweiz denn auch überqualifiziert, also jede vierte Mutter. Das heißt, sie könnte aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kompetenzen eine anspruchsvollere und oft auch besser bezahlte Arbeit übernehmen. Das merkt die Wirtschaft ja jetzt langsam auch und beklagt den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, auch an den Mangel an qualifizierten Frauen. Eine längere Babypause, das weiß man heute auch in der Schweiz, wirkt sich direkt negativ auf den Lohn und die Beförderung aus und deswegen fordern die Autorinnen jetzt auf der Ebene der Unternehmen, dass eben darüber gesprochen wird, dass sich die Personaldienste darum bemühen, auch Angestellten mit Kindern, seien es jetzt Mütter oder Väter, dass man ihnen Jobwechsel anbietet, Aufstiegschancen, dass eben darüber gesprochen wird, was in einer bestimmten Situation fördernd ist, was unterstützend ist, auch was realistisch ist, ohne dass dann eben die Leute unter Druck gesetzt werden. Also Mütter sollen im Job mehr wollen sollen, von sich aus, aber auch mehr wollen können. Andererseits entlarven die Autorinnen auch, und das finde ich auch erfrischend, die Powerfrau, die am Arbeitsplatz tüchtig und stets erfolgreich ist. Insofern ist der Titel Macho Mamas wohl auch nicht so günstig gewählt. Sie mokieren sich darüber, über diese Frauen, die über Mittag sich mit Krafttraining stärken, am Abend dann noch versuchen, das liebevolle Mami abzugeben und die sexy Partnerin. Sie sagen auch, einen offiziellen Homeoffice-Day oder Kurse für Work-Life-Balance helfen nicht weiter, was vom Unternehmen angeboten wird, wenn eben die mobilen und allzeit erreichbaren Mütter und Väter in ihren flexiblen Arbeitswelten, wie wir sie heute kennen, sowieso immer wieder mal am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen. Das ist dann einfach sogenannte Pflasterli-Politik. Die Journalisten werfen auch einen Blick aufs Private, schonen da auch die Frauen nicht. Sie sagen, diese hätten zwar das Büro erobert, aber das Kinderzimmer nie wirklich verlassen. Sie sollten nicht dauernd darüber jammern, dass zu viel Kleinkram an ihnen hängen bleibt, sondern halt auch die Partner ein bisschen mehr vorlassen. Wenn der Sohn schon morgen ein weißes T-Shirt in die Schule bringen muss, die Tochter Läuse hat, dann soll er mal ran. Auch den Geburtstagskuchen kann man kaufen, muss man nicht immer selber backen und so weiter. Und Frau könnte sich auch mal entspannen, wenn die Wäsche andersrum gefaltet im Schrank liegt. Das tönt ein bisschen lockerflockig und lustig. Es geht natürlich nicht nur um diese Dinge, aber doch, die Frauen sind da nicht immer nur das Opfer. Ne?
Das Thema ist ja wirklich nicht neu und das ist ja auch das Traurige daran, dass es immer wieder zu reden gibt, wie schwierig diese Vereinbarkeit ist. Ich denke gerade an das Buch, das vor gut einem Jahr von Elisabeth Badinter so viel zu reden gab, der Konflikt, die Frau und die Mutter. Was leistet jetzt dieses Buch, was nicht andere Bücher zu dem Thema schon geleistet haben?
Es gibt in der Tat auf der Oberfläche Parallelen zum Buch von Elisabeth Badinter mit dem Titel Der Konflikt. Die französische Feministin spricht ja den Frauen Mut zu, sich von der Mutterschaft und den gesellschaftlichen Vorstellungen davon vor allem nicht beherrschen zu lassen. Da knüpfen die beiden Journalistinnen auch an. Eben die Frauen sollen selber entscheiden, ob sie ihr Kind stillen, in welchem Umfang sie erwerbstätig sind und so weiter. Frauen sollen sich aber auch nicht von ihren Kindern versklaven lassen. Diese müssen nicht da rund um die Uhr beschäftigt, unterhalten, gefördert werden. Diesen pragmatischen Ansatz vertreten auch die beiden Journalistinnen. Also sie sagen zum Beispiel, da eine Familie ein Kleinunternehmen ist, Zitat, auf das man sich zumindest für 2 Jahrzehnte verpflichtet, ist es unumgänglich, ein paar Gedanken daran zu verschwenden, welche Rolle man darin spielen möchte und in welcher Rolle man den Partner sieht und auch, ob die eigenen Vorstellungen mit denen des Partners vereinbar sind.
Ja, was sagen denn die beiden Autorinnen zu den Partnern? Das blieb jetzt in diesen Ausführungen ein bisschen außen vor. Da ist ja immer in der Regel, oder oft ist da doch noch auch ein Partner, der muss ja auch irgendwie gecoacht werden, oft. Männer haben ja da doch nach wie vor einen gewissen Lernbedarf. Welche Tipps geben die beiden Autorinnen den Frauen, um ihre Männer zu mehr Selbstständigkeit und ein bisschen mehr Partizipation zu coachen, um das jetzt mal sorgfältig auszudrücken?
Das ist vielleicht ein bisschen ein Schwachpunkt dieses Buches, gerade weil die beiden Autorinnen konkrete Beispiele aus dem Alltag berufstätiger Mütter nennen, die ein Stück weit aus dem eigenen Leben gegriffen scheinen zumindest oder auch sind, hätte es mich eben interessiert, wie sie sich dann im Detail mit ihren Partnern und Kindern arrangieren, wie sie diese Arbeitsteilung im Kleinunternehmen Familie, von dem sie sprechen, organisieren, was zu Konflikten führt, was befreiend ist, aber diesen Bereich sparen sie eben aus. Also damit tun sie genau das, was sie kritisieren. Ihre Männer bleiben in der Küche und im Kinderzimmer leider außen vor jetzt im Buch. Auch die Fragen, was es dann für die Kinder bedeutet, wenn sie jetzt, sagen wir, die ganze Woche in einer Krippe sind, wenn eine Krankenschwester kommt, wenn sie krank sind oder die Eltern sich neue Partner suchen, was das bedeutet, all diese Fragen, die ja eigentlich für Emanzipation stehen, die sind nicht geklärt.
Also was mich an der Sache noch interessiert, das ist ja nicht nur ein Familienunternehmen, sondern die Bindung in so einer Familie hat ja auch viel, auch wenn das vielleicht etwas gefühlsduselig klingt, mit einer Herzensbindung zu tun. Das ist ja mehr, da ist ja ein Plus, was man so im Alltag eigentlich sonst nicht hat. Da ist ja auch eine ganz andere Solidarität gefragt. Da kann es ja nicht nur darum gehen, wer macht jetzt was oder wer kommt jetzt besonders potent in die berufliche Welt. Also ich finde das sehr eine verzwickte Situation
eigentlich. Genau, die Situation ist verzwickt, aber da haben Sie natürlich schon Beispiele. Sie nennen dann auch, dass es Ihnen dann eben wichtig ist, mit dem Kind zum Beispiel philosophische Kinderfragen zu erörtern vor dem Einschlafen, dass das wichtig ist, aber dass es nicht wichtig ist, wer eben der Geburtstagskuchen backt oder ob man den kauft.
Also Prioritätensetzung. Und all das kommt von Nicole Althaus und Michelle Binswanger und ihrem Buch Macho Mamas im Untertitel Warum Mütter im Job mehr wollen sollen. Erschienen bei Nagel und Kimche. Danke, Sabine Bitter. Das dritte Buch, das heute im Sachbuchtrio zu reden gibt, kommt, wir erinnern uns, vom Anthropologen David Gräber und heißt kurz und bündig Schulden. Die ersten 5000 Jahre. Ein Buch, das, soweit ich gelesen habe, überall gute Noten bekommt. Ein ebenso radikaler wie befreiender Blick auf die Wurzeln unserer Schuldenkrise, lobt Frank Schirmacher beispielsweise. Und in der Süddeutschen kommt man zum Schluss das weitaus Beste zum Thema. Christoph Keller, was ist so gut und was so befreiend an Gräbers weitem Blick zurück?
Ja, vielleicht kann man das sagen, es ist eben vielleicht der Thomas Sedlacek-Effekt, der hier in diesem Buch spielt. Thomas Sedlacek, ein Ökonom, der uns sagt, Ökonomie ist Narration. Der Autor hier, David Graeber, ist Anthropologe und er erzählt uns eigentlich Ökonomie. Er ist nicht nur Anthropologe, sondern er ist auch Amerikaner. Er ist ein erzählender Schreiber. Er hat am Goldsmith College in London, lehrt dort am Goldsmith College in London, ist bekennender Anarchist, das ist dem Buch auch anzumerken. Er hat den Anarchismus auch sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, sein Vater hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Das ist also der Autor, kein Ökonom, sondern einer, der eben wie Thomas Sedlacek die Ökonomie mal von einer anderen Seite her erzählt. Und, das ist ganz deutlich zu spüren, der Autor ist kein Freund des Kapitals. Er fragt eben, woher kommen Schulden? Woher kommt das, dass Schulden in die Welt gekommen sind? Da geht er eben diese 5000 Jahre zurück und fragt zunächst einmal, woher kommt eigentlich das Geld? Die normale, herkömmliche Theorie in der Ökonomie heißt ja, Geld war gewissermaßen der Ersatz für Tauschwirtschaft. David Graeber geht da ziemlich ins Detail und zeigt eben auf, nein, Geld entstand nicht aus der Tauschwirtschaft, sondern aus der Schuldenwirtschaft. Weil wir uns gegenseitig etwas schulden, hat man eines Tages angefangen, diese Schulden in etwas Dingliches umzumünzen und da sind eben dann diese Münzen und Symbole entstanden. Schulden, sagt David Graeber, sind eben auch immer personale Beziehungen und waren von Anfang an personale Beziehungen. Ich schulde dir was. Durch das Geld sind diese Schulden entpersonalisiert worden und in ein abstrakteres Wirtschaftssystem eingeflossen. Erster Teil. Zweiter Teil. Es kam dann in einem späteren Zeitpunkt auch eine Instanz dazu, die eine Sicherheit gegeben hat, dass eben Schulden, die man gemacht hat, auch tatsächlich zurückbezahlt werden müssen. Und das ist die Rolle des Staates. Er sagt, die Rolle des Staates ist eigentlich keine andere, als dafür zu sorgen, dass eben einmal geliehenes Geld zum Beispiel zurückbezahlt wird. Das geht ihm gehörig wieder den Strich und er zeigt das auf in einem Gang durch die Geschichte. Er führt uns in die mittelalterlichen Städte Indiens, er führt uns durch den Katholizismus, er führt uns durch den Protestantismus und zeigt eben auch sehr akkurat, sehr lesbar, sehr genau auf, wie eben Schulden auch immer kulturell, religiös eingebettet waren. Er zeigt auf, dass es eben im Islam ein Wucherverbot gab. Er zeigt auf, wie der Katholizismus und später auch die reformierte Kirche eben Wucher doch allmählich zugelassen hat und führt uns dann bis in die Neuzeit hinein, eigentlich bis in die Situation, die wir heute haben und sagt, eigentlich ist das, was wir heute haben, nichts anderes als auch auf Schulden gebaut. Ein letztes Beispiel, das, was wir gemeinhin als so einen Raubzug anschauen, ein an sich greifen von Geld, Gold und Kapital, nämlich die Eroberungszüge der Spanier in Amerika, zeigt David Graeber auf, das war gar nicht so eine raffgierige Truppe, die da unterwegs war. Und das waren zum Teil Expeditionen, die nur deshalb so raffgierig vorgegangen sind, weil sie selber hoch verschuldet waren, die also gewissermaßen, um ihre eigenen Schulden zu tilgen, dann in die diese Gesellschaften eingedrungen sind und diese wiederum versklavt haben. Also die Welt ist eine Schuldenwirtschaft und David Graeber zeigt uns das sehr eindrücklich auf.
Die Welt ist eine Schuldenwirtschaft, das mit dieser weite Blick in die Geschichte, aber auch diese Kapitalismuskritik, wie beruhigend ist die wirklich für die heutige Situation oder wie befreiend? Ich frage es nochmal.
Es ist befreiend insofern, dass wir sehen, es ist Beziehungen heute, wirtschaftliche Beziehungen beruhen im Wesentlichen auf Schulden. Und David Graeber, seine befreiende Position in diesem Sinne ist, dass er sagt, wer sagt uns denn eigentlich, dass Schulden zurückbezahlt werden müssen. Er beginnt das Buch auch mit einer Geschichte, wo er einer Bankerin versucht zu erklären, dass Schulden eigentlich gar nicht zurückbezahlt werden müssen. Da schlägt der Anarchist wieder bei ihm durch, der sagt, man muss eigentlich Schulden nur dann zurückbezahlen, wenn man ans Gewaltmonopol des Staates glaubt. Wenn man sich mal von diesem Glauben befreit, kann man sich eigentlich auch von den Schulden befreien. Und er schlägt im allerletzten Kapitel dann auch vor, dass wir so etwas wie einen biblischen Ablasshandel, einen weltweiten, einmal durchführen und in einem Jahr einfach mal sagen, alle Schulden sind getilgt und niemand muss mehr Schulden zurückzahlen.
Das würde die Griechen im Moment bestimmt schrecklich freuen.
Das würde also, sie sicher freuen, ja.
Aber ich habe noch eine Frage. Es klingt ja dann so wie Sie es beschrieben haben, zum Beispiel die Eroberungszüge, die gar nicht aus Bösartigkeit, sondern deshalb stattfanden, um Schulden zu tilgen, weil man völlig verschuldet war. Das würde ja eigentlich dann auch heißen, in der Logik des Autors, dass wir durch Schulden korrumpiert werden und Böses tun.
Wir werden korrumpiert, weil dieses System des Kapitalismus, sagt Graeber, uns einfach permanent dazu zwingt, uns einerseits zu verschulden und dann eben auch für die Abarbeitung dieser Schulden tätig zu werden. Wir sind alle verstrickt in einem Zyklus von Schulden. Natürlich, er als Amerikaner wendet sich da natürlich auch ans amerikanische Publikum, das in einer unendlichen Verschuldungsspirale drin ist. Auch die privaten Haushalte sind das. Und er sagt nicht nur, das treibt uns an, sondern es ist eine Art von Versklavung. Wir kommen da nicht mehr raus, wenn wir nicht radikal was ändern. Und da schlägt er eben vor, Ablass.
Entdramatisierung. Gut, machen wir hier einen Punkt für heute. Wie immer bitte ich Sie alle noch einmal um die Angaben zu den Büchern, die Sie für heute ausgewählt haben. Und auch wie immer sagen Sie bitte dazu, wem Sie dieses Buch ganz besonders empfehlen möchten. Christoph Keller, bitte.
Ja, nochmal die Angaben zum Buch. Schulden, die ersten 5000 Jahre von David Graeber, erschienen bei Klett Cotta. Sicher ein Buch, das alle interessieren wird, die sich für Kulturgeschichte interessieren und die mal bereit sind, Ökonomie ganz anders zu lesen. Ökonomie nicht auf der Ebene von Sachzwängen, sondern Ökonomie als Produkt kultureller Hervorbringungen.
Sabine, bitte.
Die Autorinnen sind Michelle Binswanger, Nicole Althaus, Macho Mamas, Warum Mütter im Job mehr wollen sollen, im Nagel und Kimke Verlag 2012 erschienen. Das Buch ist locker flockig geschrieben, schnell und leicht lesbar. Es dürfte Paare, die vor der Kinderfrage stehen, auch ältere Paare, interessieren, die Arbeitsteilung in groben Zügen auszuhandeln, bevor es soweit ist.
Angelika Schett.
Thomas Ritschel. Die Stunde der Dilettanten, wie wir uns verschaukeln lassen, erschien im Zollner Verlag. Und ich empfehle es allen, die ihren Blick schärfen möchten für alles, was um sie herum passiert, wie Dilettanten überhaupt zu identifizieren sind. Aber nicht nur mit Blick auf andere, sondern auch mit Blick auf sich selbst.
Angelika Schett, Sabine Bitte und Christoph Keller, danke für diese Angaben und für Ihre ganz besondere Art der Anstiftung zum Lesen und Weiterdenken.
Schulden oder eben nicht, die jobbenden Mütter und eine Studie zur Verblödung. Darum ist es hier in Kontext gegangen. Sie haben das Kontext-Sachbuch-Trio gehört, live diskutiert haben Angelika Schett, Sabine Bitter und Christoph Keller, die Gesprächsleitung Cornelia Kasis. Alle Angaben dazu gibt's auch im Netz. drs2.ch ist die Adresse dazu.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.